24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Ich freue mich auf ein Gespräch im Podcast 24/7 mit Professor Dr. Wilfried Witte. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo.
Herr Professor Witte, ich habe gelesen, dass Sie berufsbiografisch zunächst Geschichte, Philosophie und Publizistik studiert haben, um dann Medizin zu studieren. Wenn Sie mal die Reaktion Ihres Umfeldes erinnern, war das, wird er jetzt nicht bald mehr fertig mit dem Studium oder macht er jetzt endlich was Richtiges?
Das ist natürlich immer die Frage, wer sozusagen darauf reagiert. Die Eltern haben sicherlich eher gesagt, was soll das jetzt eigentlich alles hinführen? Und ansonsten ist so ein bisschen die Frage, wer überhaupt mit sowas was anfangen kann. Mhm. Es zeigt sich ja dann eher im Laufe der Zeit, so wenn man dann tatsächlich irgendwann in der Medizin in einem Fach wie der Anästhesiologie landet, wie ich das getan habe, wie es bei mir gewesen ist, das natürlich von dem sonstigen Arbeitsalltag in der Regel sehr absticht. Also man ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich dann in dem Kontext. Aber ich bin dem sozusagen treu geblieben. Also es ist letztendlich ja so, wie wohin einen das Leben führt. Es war nicht unbedingt alles immer gerade so geplant, aber es sind eben unterschiedliche Interessen und Tätigkeiten, die ich auch entsprechend nicht aufgegeben habe.
Also hat sich da eins zum anderen gesellt oder hatten Sie, das kann ja auch sein, den Wunsch, Medizin zu studieren, das hat nicht geklappt. Dann ist man erstmal zur Geschichte und Publizistik gekommen und Philosophie und dann hat sich der Traum doch noch ergeben? Oder
nein,
wie ist
es
zu dieser ungewöhnlichen Verbindung gekommen?
Gar nicht. Ich hatte eigentlich ursprünglich überhaupt nicht vor, Medizin zu studieren. Und es ist dann dadurch dazu gekommen, dass ich im Rahmen des Geschichtsstudiums doch interessehalber auf Medizingeschichte speziell gekommen bin. Da gab es damals in Berlin noch ein entsprechendes Institut, genau genommen gab es zwei, eins im Osten und eins im Westen. Und da habe ich auch Kontakte aufgenommen und dann hat sich das so weiterentwickelt. Und es war tatsächlich am Anfang eher so, dass im Rahmen der Frage einer langfristigen Berufstätigkeit in der Medizingeschichte, man vielleicht noch, das war so Empfehlungen, die mir gegeben worden waren, vielleicht dann doch noch das Medizinstudium machen sollte, ohne unbedingt jetzt auch in der Praxis tätig sein zu wollen. Das habe ich dann allerdings auch so nicht gemacht und insofern kommt so eine Mischkonstellation zusammen, wo ich auf der einen Seite immer mehr in die Klinik gekommen bin und gleichzeitig aber auch Geschichte und Philosophie schon auch weiter im Blick behalten habe, was auch, nehmen wir mal das andere Fach bezogen auf die Philosophie, auch durchaus hilfreich und lehrreich gewesen ist im Hinblick auf eine Tätigkeit, die dann ja aus der Anästhesiologie kommend dann als nächstes kam nämlich die Schmerzmedizin.
Ja, genau. Das Stichwort würde ich gerne aufnehmen. Ich habe gelesen, Sie haben lange als Anästhesiologe gearbeitet, sind dann hier aber nach Bielefeld gekommen für den Schwerpunkt Schmerzmedizin. Das ist so das Thema, was Sie auch im Moment aktuell in Ihrem Arbeitsalltag bewegt. Das verbunden ein bisschen mit der Historie, wenn wir mal 100 Jahre zurückgehen oder wie Sie es ordnen würden, wie es vielleicht besser ist. Wie wurde Schmerz, chronischer Schmerz damals verstanden im Vergleich zu heute?
Sehr prononciert gefasst, könnte man sagen, eigentlich gar nicht. Also die Schmerzvorstellungen waren über Jahrhunderte eigentlich fokussiert auf das, was wir heute Akutschmerz nennen würden. Chronische Schmerzzustände sind natürlich registriert worden, aber waren eher etwas, was auszuhalten war, jetzt mal sehr grob gesagt. Die eigentliche Änderung hin zu einer Schmerztherapie im Sinne einer Therapie chronischer Schmerzen passiert erst im 20. Jahrhundert tatsächlich. Also das gibt es eigentlich so vorher im Wesentlichen. Natürlich gab es den Schmerz, aber chronischer Schmerz ist eher, wie es auch der Historiker Rob Bodies gesagt hat, ist eher eine moderne Kategorie. Das fängt frühestens, sagen wir mal, in den 1950er Jahren an, die ersten Vorläufe. Eigentlich geht es erst so los in den 1970er Jahren. Und die ersten Einrichtungen sind doch erst eigentlich so, ja, Ende der 70er, Anfang der 70er schon in Mainz, aber dann eher später und so richtig los geht's eigentlich erst Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und da war ja dann auch Bielefeld dabei.
Inwiefern war Bielefeld dabei?
Ja, die Einrichtung selbst, also jetzt zunächst einmal für ambulante Schmerztherapie, ist ja, hat ihren Betrieb aufgenommen 1989. Mhm. Und die Schmerzstation ist jetzt auch, besteht jetzt auch seit über 30 Jahren, seit 1994.
Also, und ist damit auch ein bisschen Pionierarbeit dann sozusagen?
Ja, ich bin auch geneigt, das als ein bisschen prononciert durchaus auszudrücken. Nämlich, also ich würde sagen, wir sind hier jetzt für den Raum Ostwestfalen halt sozusagen das Original und alles andere kommt später.
Ja, okay. Wie muss ich mir das vorstellen? Chronischer Schmerz, was beschreibt das? Beschreibt es eigentlich etwas, wo Sie sagen, ja, wir können, also der Patient, die Patientin benennt den Schmerz, wir können ihn auch lokalisieren, wir können ihn diagnostizieren, aber wir finden letztendlich keine Ursache, um ihn wirklich wirksam zu behandeln. Wir können ihn nur lindern. Oder ist das jetzt laienhaft ein bisschen falscher Ansatz? Ja, wie beschreiben Sie das?
Ja, es ist ja letzten Endes so, das ist ja ein weites Feld. Es gibt ja logischerweise sehr unterschiedliche Schmerzerkrankungen, aber im Prinzip bleiben wir erstmal bei den Begriffen. Mhm. Also, dass man überhaupt von chronischem Schmerz in der Medizin spricht, ist eigentlich erst seit ungefähr 1970 der Fall. Mhm. Also vorher spricht man auch über das Phänomen, aber benennt es eigentlich gar nicht so. Man spricht dann von unbehandelbarem Schmerz oder dergleichen. Und da fängt es also erst an. Und es gibt auch Vorläufer für die Benennung von etwas als einer Schmerzkrankheit. Also wo Schmerz eben nicht nur ein Symptom ist für etwas anderes, sondern für sich genommen selbst eine Krankheit darstellt. Mhm. Und das geht eigentlich erst los so ab 2000. Mhm. Vorher waren diese Begriffe so auch nicht üblich und diese theoretischen Fassungen so auch nicht. Das heißt, das ist alles relativ neu. Wie muss man sich chronischen Schmerz vorstellen? In den Anfängen, da kann man tatsächlich in die 1950er Jahre zurückgehen, da gab es einen Anästhesisten in den USA, der für die Popularisierung dessen sehr wichtig war, der auch genau diese Schmerzzustände schon beschrieben hat. Und dann ging es immer darum, es mit einem Zeitfaktor zu fassen. Also wenn ein Schmerz länger anhält als 3 Monate oder 6 Monate. Mhm. Das ist so erst, und das ist im Prinzip auch weiterhin erstmal die Standarddefinition für den chronischen Schmerz. Aber man weiß inzwischen eigentlich ganz gut, dass es durch sehr viele Forschungsarbeiten und auch aus der Praxis, dass es beim Schmerz ganz wichtig ist, wie ist denn dieser Prozess? Wie wird aus etwas ein chronischer Schmerz, wie findet die Chronifizierung statt? Und da ist es sehr wichtig, dass man eben auch für den Alltag im Blick hat, was sind Anzeichen für eine stattfindende Chronifizierung oder für eine schon stattgehabte, dass schon ein chronischer Schmerz da ist. Und das sind eben, und man hat sich da auch ein bisschen festgelegt, gerade in Bezug auf die größte Gruppe von chronischen Schmerzkrankheiten, Schmerzbeeinträchtigungen, nämlich die Rückenschmerzen, die sogenannten unspezifischen oder primären Rückenschmerzen. Das ist auch Ende der 90er Jahre gewesen, genau genommen 1997. Das war interessanterweise schwerpunktmäßig in Neuseeland zunächst. Da ging es auch um Therapie und Einteilung von Rückenschmerzbeeinträchtigungen. Und man hat sich dann angewöhnt, auch von einer Flaggenmetaphorik zu verwenden. Und die wichtigsten sind sozusagen die Red Flags, die roten Flaggen und die Yellow Flags, die gelben Flaggen. Und was soll das Ganze? Das eine besagt, bleiben wir ruhig beim Rückenschmerz, wenn ich Anzeichen dafür habe, dass beispielsweise eine Tumorerkrankung vorliegen könnte oder eine höhergradige Infektion lokal, dann hätte ich eine Situation, wo ich wahrscheinlich einen sofortigen Handlungsbedarf habe, möglicherweise eine Operation, die dann wirklich auch schnell stattfinden muss, um nicht bleibende Schäden zu hinterlassen. Die Yellow Flags hingegen sind eher die einen Hinweis geben auf eben Chronifizierung. Hat stattgefunden oder findet gerade statt oder eben beides. Und da geht es mehr darum, wie ist im weitesten Sinne die Schmerzverarbeitung, wie präsentiert der Patient, die Patientin ihren Schmerz, seinen Schmerz. Also erlebe ich das als irgendwas Katastrophisches. Das ist, das wird immer schlimmer, ich kann gar nichts machen. Eine totale Hilflosigkeit, das sind so bestimmte Kognitionen. Oder auf die Frage, wie ist denn mein Schmerz? Ich meine, so eine Standardfrage nach der Schmerzintensität ist ja die nach der numerischen Skala, die von 11-stellig ist, von 0 bis 10 geht. Und wenn man dann fragt, wo ist denn Ihr Schmerz im Schnitt? Und der Patient sagt meinetwegen, der ist immer, und zwar seit 12 Jahren, bei 12. Mhm. dann kann das ja gar nicht sein, aber drückt eben eine bestimmte Intensität von Leiden aus. Mhm. Und aber auch das zeigt mir an, da passiert was, was mir anzeigt, der hat ein Problem, wo er wirklich in der Chronifizierung auch drinsteckt, weil die Antwort ja auch nicht passt. Mhm. Genauso, wenn sehr ausgeprägte Anzeichen sind von Depressivität bis Depression, von Angst oder Anzeichen von einem traumatischen Hintergrund, was man erlebt hat, was man meinetwegen vor kurzer Zeit oder in der Jugend, in der Kindheit erlebt hat an Gewalt, dann ist das sozusagen die Stelle, wo man auf Hab acht sein muss. Was passiert da und ist das nicht genau sozusagen ein Fall für die Therapie chronischer Schmerzen infolge einer Erkrankung oder eben nicht? Also es ist auch lange so gewesen, um es nochmal von da aus zu sagen, dass chronische Schmerzen in der internationalen Klassifikation von Krankheiten, also dem sogenannten ICD, überhaupt gar nicht auftauchten. Mhm. Dann irgendwann ist das aufgenommen worden in der Deutsch. Es gibt sogar noch eine, obwohl es eine internationale Klassifikation ist, eine deutsche Version, also die deutsche Version von dem wir immer noch benutzen im ICD-10. Da tauchte die chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren auf. Seitdem haben wir im deutschen Sprachraum endlich die Möglichkeit, das auch entsprechend zu benennen. Aber international gab es das weiterhin. Ich war eigentlich nur so als Symptom, als Folgerscheinung irgendwo verortet. Und das ändert sich jetzt, weil es gibt jetzt schon den ICD-11, der muss allerdings so umgesetzt werden, also dass man den auch wirklich benutzt. Und da unterscheidet man auch zwischen primären chronischen Schmerzen und sekundären chronischen Schmerzen. Also sekundären wäre in der Tat die, wo ich eine andere Krankheit benennen kann oder Beeinträchtigung und von der ausgehend entwickelt sich ein chronischer Schmerz. Mhm. Die primären sind die, wo sie möglicherweise sozusagen nie, in Anführungszeichen, die körperliche Ursache benennen können. Also ein klassisches Beispiel wäre die Fibromyalgie-Syndrom als eine Erscheinungsform von Ganzkörperschmerzen. Mhm. Da gibt es zwar inzwischen auch Nachweise auf, sagen wir mal, zellulärer Ebene, dass da Prozesse passieren, so dass man belegen kann. Es ist auch wirklich eine Krankheit, weil da gab es ja auch häufig Zweifel. Die sind heute nicht mehr angebracht, aber sie können das nicht ableiten von irgendeiner anderen Krankheit, sondern es passiert.
Ja. Gab es denn, wenn wir es nochmal den Historiker kurz ansprechen, so einen Wendepunkt für die Schmerzmedizin, weil wo man gesagt hat, wir müssen uns jetzt mal bewusster den Menschen zuwenden, denn den chronifizierten Schmerz gab es ja wahrscheinlich schon immer, nur dass sich niemand mit ihnen beschäftigt hat.
Ja, kann man so sagen.
Und dann hat man sich hinzugewendet. Gab es da einen bestimmten Auslöser oder ist es irgendwann eine natürliche Entwicklung in der Medizin gewesen, dass es halt Leute gegeben hat, vielleicht auch ja im Selbsterleben, die gesagt haben, Mensch, ich habe hier einen Leidensdruck oder ich habe einen Partner oder wen auch immer im Leidensdruck und wir müssen uns um diese Patientenklientel kümmern.
Ja, wie das doch sehr häufig so ist, haben sich jetzt, nehmen wir mal nur Deutschland, also jetzt, oder nehmen wir nur mal sozusagen Westdeutschland, Bundesrepublik, da spielte es gerade so in den 70er Jahren schon eine Rolle, dass die sogenannten Kriegsversehrten, die also Amputationsverletzungen insbesondere hatten, sich irgendwann, muss man einfach so sagen, auch politisch zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, das kann so nicht weitergehen. Wir kommen da überhaupt nicht mit klar. Wir haben Phantomschmerzen, da kümmert sich keiner drum, hat keiner eine Antwort drauf und sind dann auch über Verbandsarbeit aktiv geworden. Und das Ganze ging dann auch, das konnte ich dann irgendwann mal nachweisen, ging dann auch über die Ministerien und wurde dann einfach politisch zum Thema. Aber das ist sozusagen eine Ebene. Es gibt natürlich verschiedene Einflüsse, wie das meistens so ist. Es ist ja nicht in dem Sinne eine klare Zielbestimmung, musste so kommen, sondern es kommen verschiedene Dinge zusammen. Mhm. Leider spielte auch natürlich, kann man sich ja vorstellen, und ist auch so, der Zweite Weltkrieg eine Rolle. Mhm. Also der Anästhesist, von dem ich gerade gesprochen habe, der amerikanische, der hieß John Bonica. Wie der Name es andeutet, kam er gebürtig aus Italien. Und der hatte mit einer Unzahl, also im Rahmen des Krieges, an der Westküste war der von den USA, mit einer Unzahl von Patienten zu tun, die sehr hartnäckige Schmerzzustände entwickelt haben. Und er hat dann überlegt, was kann ich denn jetzt machen? Und das, was dann seine Antwort war, was er tatsächlich innerhalb von ein paar Jahren in einzelner Arbeit in einem Handbuch publiziert hat, von 1500 Seiten, wie er das geschafft hat, weiß ich nicht, waren im Wesentlichen invasive Maßnahmen der Regionalanästhesie. Und so hat auch ein bisschen Schmerzmedizin oder Schmerztherapie angefangen, Therapie chronischer Schmerzen, dass man sehr viel invasiv und vor allen Dingen auf Medikamente Therapie orientiert war. Das hat sich schon auch eben verändert hin zu der multimodalen Therapie. Und aber das war so die erste Phase, so im Prinzip eine ganz praktische Konstellation, was mache ich da mit diesen ganzen Leuten, die diese Schmerzen haben, und denen hilft aber keiner. Und wie gesagt, das Chronische war noch gar nicht so ganz im Blick, aber das kam schon dann auch. Und Bronicker hat es bis zu seinem Lebensende propagiert, und für Deutschland kann man zum Beispiel anführen, der erste Professor für Anästhesiologie war Rudolf Frey in Mainz. Und Rudolf Frey hat selbst, ich glaube, nie einen Patienten mit chronischen Schmerzen behandelt oder dergleichen. Aber der hat irgendwie gemerkt, dass der kannte schon sehr früh die internationale Szene, der kannte auch Bronicker und hat sich dann irgendwann auch gedacht, das ist doch ein Thema, es kann doch nicht sein, dass wir das ignorieren, wir müssen auch was machen, und hat Leute darauf angesetzt. Und davon ausgehend hat sich dann auch schließlich und endlich über ein paar Stufen das DRK-Schmerzzentrum in Mainz entwickelt, was weiterhin sozusagen das Flaggschiff der Schmerzmedizin in Deutschland ist. Und man sieht aber auch gleich, jetzt kann man schon auf ein ganz anderes Thema kommen, dass das Ganze auch sehr schnell in die Krise geraten kann. Denn akkurat das Schmerzzentrum in Mainz drohte jetzt geschlossen zu werden, weil der Träger abgesprungen ist, sagen wir es mal so. Und da eine neue Konstellation gefunden werden musste, und das haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selber geschafft, die haben die Einrichtung selber übernommen.
Wenn ich von dort mal zum Original in Ostwestfalen komme und ganz in ihre alltägliche Arbeit eintauche, also sowohl stationär als auch in der Ambulanz, Patienten mit chronifizierten, mit chronischen Schmerzen kommen zu Ihnen, was bekomme ich bei Ihnen?
Zunächst einmal ist natürlich wichtig herauszufinden, sind wir überhaupt die richtige Einrichtung? Also nochmal ganz kurz einen Schritt vorweg. Also Schmerzen zu behandeln ist natürlich eine Aufgabe von allen Ärzten und Ärztinnen. Und auch nicht jeder Schmerz muss sozusagen zur Schmerztherapie, zur Schmerzmedizin, wie man im 21. Jahrhundert sagt, mit ein bisschen Akzentverschiebung, kommen. Also muss man natürlich erstmal herausfinden, mit welcher Konstellation haben wir es denn offensichtlich zu tun, und passt die für das, was wir machen. So. Und da gibt es ja entsprechende Instrumente, das heißt, es gibt einen standardisierten und evaluierten, also erprobten deutschen Schmerzfragebogen, der hat so, müsste ich nachgucken, 12 Seiten oder so, der ist auszufüllen von allen, die kommen wollen. Und dann sind entsprechend die Unterlagen beizulegen. Das sichten wir erstmal und gucken, okay, können wir davon ausgehen, das ist ja am ehesten von vornherein was für die Station. Müssen wir uns das erstmal noch mal näher angucken, machen wir es prästationär, oder ist es eher jetzt initial erstmal was für die Ambulanz? Und dann sehen wir natürlich zu, dass wir die Leute dann eben geplant einbestellen. Das ist organisatorisch auch gar keine Banalität, weil eine Aufnahme eines Schmerzpatienten, einer Schmerzpatientin, ist halt was so ungefähr 3 Stunden veranschlagt, weil man dann ausführliche Anamneseerhebung macht, ausführlich die Unterlagen sichtet. Das ist ja häufig auch eine lange Vorgeschichte, die muss man auch erstmal sortieren. Da sind ja auch dann häufig Lücken sozusagen. Und mit körperlicher Untersuchung und so weiter. Das heißt, das muss auch alles passen, dass jemand da ist, der qualifiziert ist und es machen kann.
Ja.
Und dann, vielleicht an der Stelle gleich dazu, ist eben auch wichtig, wenn das jetzt eine stationäre Aufnahme ist, dann ist es gleich eben im multimodalen Setting, dann muss es zum Beispiel der Patient, die Patientin auch gesehen werden, psychologischerseits. Schmerzpsychologen sind ja auch wichtig.
Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil Sie hatten es angesprochen, es gibt eine lange Vorgeschichte. Ich will es mal spezifizieren oder pointieren, für die Menschen ja in der Regel eine lange Leidensgeschichte. Und ich ahne, das wäre meine Frage ein bisschen, welche Missverständnisse begegnen Ihnen, oder ich würde es mal fast das Vorurteil nennen, was ja auch nicht selten in der Kombination im Raum steht, die Frage, ach, ich sage es mal etwas salopp und banal, sicher auch sehr unfachlich, ist ja alles psychosomatisch. So, das heißt, Sie müssen ja aber doch die gesamte Komponente im Blick haben, und Sie müssen ja ein Gespür dafür entwickeln, was ist jetzt der somatische Teil daran und wo ist vielleicht doch der psychische Teil daran, wo die Schmerzen, die jemand auch sehr real spürt, vielleicht für etwas anderes stehen.
Ja, da haben wir jetzt eigentlich gleich ganz verschiedene Themen, aber fangen wir mal an, was so die Erwartungshaltungen sind. Also wir werden ja alle im gewissen Sinne groß in einer bestimmten Vorstellungswelt, was Medizin ist und was sie darstellt. Und wenn man das jetzt mal sehr stark vereinfacht, dann hat das Ganze ja häufig auch ein bisschen was von so einer Vorstellung von einem Reparaturbetrieb.
Ja.
Also die Maschine funktioniert nicht mehr, die muss repariert werden, dann geht's wieder. Damit kommen natürlich erstmal viele, und das heißt, damit hängen auch häufig mit Erwartungshaltung zusammen. Es gibt zwar schon vom Rücken, bleiben wir dabei, 3 MRT, und das letzte ist auch, keine Ahnung, ein Vierteljahr alt, aber jetzt ist er doch ganz schlimm und ich brauche nur unbedingt nochmal ein neues. Das ist so eine Vorstellung, wo man dann erstmal dran arbeiten muss, genau so wird es nicht laufen, weil das ist sinnlos, das brauchen wir nicht. Also wir gucken schon genau, ist das, was wichtig ist, auf der Ebene abgeklärt worden, und dann machen wir eben genau das nicht, dass wir in die nächste Runde gehen, weil es wird ja auch nichts bringen. Genauso gibt es natürlich Erwartungshaltung an die Therapie. Zum Beispiel der Gestalt, jetzt gehe ich zum Schmerztherapeuten, ich habe vorher schon von meinem Arzt kräftigen Medikamente, aber das sind die Spezialisten, die haben nochmal ganz viel kräftigere. Das bezieht sich natürlich insbesondere dann auf Opioide, und häufig, wenn so eine Konstellation gegeben ist, ist es eher so, dass wir sagen, nee, wir machen genau das Gegenteil, wir reduzieren es jetzt und nehmen es jetzt weg, weil es hilft gar nicht. Oder es läuft schon 10 Jahre und offenkundig hat es keinen Effekt mehr. Man kann auch, das kommt immer auf den Einzelfall drauf an, zum Teil überlegen, ob man rotiert und von einem Opioid in ein anderes umtauscht, weil die Rezeptoren dann auch wieder anders ansprechen. Aber häufig geht es eigentlich eher darum, es auch abzusetzen. Und Absetzen von Opioiden ist natürlich häufig nicht ganz so einfach, weil das Entzugserscheinungen machen kann und deswegen auch häufig stationär besser geht. Aber es kommt jemand mit der Erwartungshaltung, ich kriege jetzt noch viel mehr und wir nehmen es weg.
Ja.
Aber nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil es nicht indiziert ist. Und da kommt natürlich schnell die Frage, ja gut, wenn Sie mir das wegnehmen, was kriege ich denn stattdessen? Aber häufig ist es eben so, man braucht nichts stattdessen. Und dann versucht man dann eben hinzuarbeiten auf die Ebene, es geht auch nicht nur um Medikamente oder es geht auch nicht nur um diese Modellvorstellung sozusagen. Psychosomatisch ist ein weites Feld, aber sagen wir es mal so. Ich gehe noch mal kurz darauf ein von der Klassifikation von Schmerzzuständen, die lange anhalten. Also es ist nicht so, dass es nicht vor diesem, was ich gesagt habe, ICD-10, nicht auch andere Bezeichnungen gegeben hätte. Aber die hoben tendenziell immer so ein bisschen darauf ab, zu sagen, habe ich jetzt was Körperliches, was ich benennen kann, das ist die Ursache, oder eben nicht, dann ist es psychisch. Und das ist ja auch was, wo ganz viele Patienten, Patientinnen Angst davor haben, ich werde jetzt in diese Kiste gestopft und jetzt glaubt mir sowieso keiner, weil bis hin zu, ja, Psyche, aha, ich bin verrückt. Und darum geht es uns überhaupt gar nicht. Das, worum es geht, und das ist eben der Kern der ganzen Arbeit, ist insbesondere der Kern des ganzheitlichen Ansatzes, also des Multimodalen, wie er auf der Station vor allen Dingen stattfindet, ist ja, dass alle relevanten Lebensbereiche berücksichtigt werden muss. Deswegen spricht man auch vom biopsychosozialen Modell oder inzwischen auch vom biopsychosozial-spirituellen. Daran, an dieser Erweiterung wird noch ein bisschen gearbeitet. Also spirituell für die religiös sind, natürlich die religiöse Ebene, aber die gibt es natürlich bei anderen auch. Und da geht es, wenn man es vereinfacht sagen will, um Sinnfragen im Leben.
Ja.
Aber biopsychosozial ist sozusagen das, was schon seit langem eben die Modellvorstellung ist. Und was besagt das wiederum vereinfacht? Bio ist natürlich, Biologie ist der Körper selbst, ist tatsächlich das, worüber wir reden. Also wir sehen beispielsweise im MRT, da sind sogenannte degenerative Veränderungen, der Rücken sieht nicht mehr aus, wie ein Anatomiebuch aussieht. Aber es sind eben auch, und das ist häufig therapeutisch sozusagen das Allerwichtigste, psychosoziale Aspekte, die eben eine große Rolle spielen. Genauso wie mir eben die Art und Weise, wie ich mit dem Schmerz umgehe, wie ich ihn für mich selbst verorte, anzeigen kann, dass eine Chronifizierung stattfindet, sind eben diese Dinge ganz wichtig, weswegen der Schmerz überhaupt so chronisch geworden ist und bleibt und erhalten wird oder schlimmer wird. Nämlich wie schon genannt, Depressivität, Angst, Trauma, aber auch Arbeitsplatzproblematik, Unzufriedenheit mit der Arbeit, lange Arbeitsunfähigkeit und so weiter. Das sind alles Dinge, die hängen damit zusammen. Und sind belastend. Und man hat, das ist von der Theoriebildung, fängt das an 1965, da gab es nämlich die Formulierung einer bestimmten Theorie, die so keiner mehr verfolgt. Aber da war, ist auch zum ersten Mal so klar benannt worden, der Schmerz ist nicht was, also am Fuß ist in der Hitzequelle, das tut mir jetzt weh und es geht über die lange Leitung zum Gehirn und das Gehirn sagt Schmerz und zwar genau und auf der Stufe, sondern schon auf Rückenmarksebene wird da multiple, gibt es Beeinflussungsebenen. Mhm. Das kann man jetzt auch anatomisch darstellen, aber es geht erstmal um den Grund, Gedanken, es gibt Beeinflussung, und zwar im Positiven wie im Negativen. Das heißt, wenn ich in einer Problematik drin bin, die für mich eine Käfigsituation ist, mit der ich nicht klarkomme, aber die gar nicht aussprechen kann, dann wird das einen Schmerz, wenn der schon chronisch geworden ist, unterhalten und verstärken. Wenn ich aber es schaffe, das zu bearbeiten und das ganz anders anzugehen, kann ich auch, und das ist ja der große Vorteil wiederum auch, damit erhebliche Verbesserungen hinbekommen. Und da müssen wir häufig hinkommen, dass diese Ebenen angenommen werden können und dass man daran arbeiten kann. Weil alles andere, die Tablette, hilft noch nicht noch mehr, geht zum Schmerztherapeuten, das ist häufig eben eine Sackgasse.
Sind Sie auch ein bisschen Lebensbegleiter über längere Zeit, wenn ich das richtig höre? Also ich nehme an, Sie sehen die Patienten ja wahrscheinlich sowieso über einen längeren Zeitraum und dann immer wieder. Also vielleicht nicht alle immer wieder. Sie haben vielleicht auch, ja.
Nee, nicht alle immer wieder. Das würde auch gar nicht gehen. Das ist aber auch, glaube ich, nicht notwendig. Also sagen wir so, jetzt was die multimodale Therapie, die wir stationär machen, die gibt es sonst auch durchaus tagesklinisch. Da war ursprünglich so ein bisschen auch die Vorstellung, ich mache das einmal, dann habe ich alles vermittelt und dann geht es dem Patienten besser, dann machen wir nie wieder so. Das ist nicht der Alltag. Also es kommen auch Patienten durchaus mal wieder, auch stationär. Nicht alle, die stationär mal gekommen sind, sind hinterher ambulant auch dann angebunden. Das muss auch nicht sein. Aber es gibt natürlich welche. Und es gibt, also das ist logisch, es gibt ja die Ambulanz, es gibt die Hochschulambulanz. Und da gibt es, ist ganz unterschiedlich. Es gibt Patienten, die für einen gewissen Zeitraum da sind und andere, wo das schon auch langfristig geht. Und ich habe auch einige, die, aber das sind jetzt nicht, das ist wahrlich nicht die Mehrzahl, sonst wäre es auch ein Problem, aber es gibt auch einige Patienten, die sind seit, was weiß ich, seit 20, 25 Jahren, kommen die zu der Ambulanz, die können mir schon erzählen, wer da alles so gewesen ist.
Jetzt begleiten Sie auch die Professur hier für die Schmerzmedizin an der Universität, an der medizinischen Fakultät. Was ist das, was Sie im wissenschaftlichen Bereich aktuell bewegt und das, was so da Ihr Schwerpunkt ist?
Es ist ja ein Aufbauprozess, der jetzt eben auch in diesen universitären Kontext gemündet ist. Und Aufbauprozess heißt auch, es fängt vieles sozusagen erst an. Also wir haben jetzt die Ambulanz, die lange Zeit eine Ermächtigungsambulanz war. Das ist eine bestimmte Form in Abgleich mit der Kassenärztlichen Vereinigung in eine Hochschulambulanz umgewandelt. Das war schon mal wichtig. Es geht jetzt auch durchaus jetzt, ich sag mal in der ersten Phase, viel darum, die Lehrer auf die Beine zu stellen, die verschiedenen Lehrformate zu entwickeln, damit das eben auch an die Studierenden vermittelt werden kann. Und Forschung fängt natürlich auch an, ist natürlich auch ein Stück weit immer die Frage, wie viel Zeit ist da. Und deswegen so meine die historischen Themen werde ich sicherlich eher mittelfristig wieder mehr betreiben, als es jetzt eher der Fall ist, aber das ist auch, liegt nicht völlig brach. Wir haben ansonsten zum Beispiel, was so psychophysische Forschung betrifft, die Chance gehabt, eine Apparatur auch anzuschaffen für die sogenannte quantitative sensorische Testung. Da sind wir auch dabei, das zu, so einzubauen, dass wir es für die Forschung verwenden können, wo eine erste Arbeit jetzt vorbereitet wird. Wir haben auch verschiedene, ich habe vor allen Dingen dann eben auch verschiedene Kooperationen mit anderen Wissenschaftlern von der Uni. Da geht's, also es ist ganz breit gestreut, da geht es zum einen um Stammzellforschung oder da ging es um Versorgungsforschung. Auch solche Dinge werden finden in der Stadt. Und so wird es so nach und nach auf die Beine gestellt.
Wie lässt sich denn in der Kombination jetzt als Wissenschaftler, als auch als Arzt überhaupt einen Erfolg einer guten Schmerzversorgung messen? Geht das überhaupt?
Ja und nein. Also so im herkömmlichen im Verständnis von Messen geht's nicht. Also ich habe es ja auch gerade schon erwähnt, die numerische Rating Scale oder wie immer man das nennt, von 0 bis 10, ist ja etwas, was ursprünglich mal entwickelt wurde für den Akutschmerz, für den postoperativen Schmerz und da auch insbesondere noch zur Anwendung kommt. Aber wir nehmen die natürlich auch. Allein, weil man damit mal einen Zahlenwert hat, mit dem man, wenn es gut geht, auch eine gewisse Entwicklung nachweisen kann. Kommt mit Schmerz, durchschnittlicher Schmerzstärke 8, die ihn also völlig stresst, geht mit einer von 5.
Das wäre ein sichtbarer Erfolg.
Okay, das wäre, aber das ist natürlich für den, muss man schon sagen, für den chronischen Schmerz sowieso nur die halbe Miete. Da der Schmerz sowohl eine Empfindung ist, als auch ein Gefühl, sind vor allen Dingen auch so vor allen Dingen aus der Psychologie stammende Fragebögen, Einschätzungen, Beurteilungen wichtig, um zu gucken, wie ist der Verlauf. Ich sag's mal so, man registriert schon klar aus dem Verlauf, ob es da eine Besserung gibt, aber es, also zum einen ist es nicht so, dass man erwarten darf, so jetzt haben wir aber jetzt zum Beispiel die stationäre Therapie gemacht, jetzt ist der Knoten durchgeschlagen und jetzt ist ganz anders oder weg. Mhm. Weg ist sowieso eher nicht so das, was anzustreben ist, ohne dass das heißt, wenn es bleibt, dass es immer gleich schrecklich sein muss. Mhm. Das ist ja genau der Punkt. Aber man kann schon Verläufe aufzeichnen, aber es ist sozusagen gemessen an einem traditionellen Messensbegriff, ist das eher beschreibend.
Ich habe in dem Klappentext zu Ihrer Veröffentlichung gelesen, zu Ihrem, glaube ich, auch in Buchform erschienen, den Satz, Frauen mussten unter Schmerzen gebären, Kleinkindern wurden die Schmerzempfindungen abgesprochen, Männlichkeit zeichnete sich durch Gleichmut gegen Schmerzen aus. Das galt in weiten Teilen Europas bis ins 20. Jahrhundert. Das Bild hat sich gewandelt. Die Akzeptanz, Schmerzen ertragen zu müssen, ist geschwunden. Jetzt meine Frage an den Philosophen. Würden Sie sagen, man hat ein Recht auf ein schmerzfreies Leben?
Nee, wahrscheinlich würde ich so nicht sagen. Zumal das ja auch gerade bezogen auf das, was wir klinisch erleben, nämlich den chronischen Schmerz in der Regel nicht das ist, was man anstreben kann. Sagen wir es mal so, je länger ein chronischer Schmerz besteht, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ganz wieder verschwindet. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, 33 bin und ich habe mein Fibromyalgie-Syndrom oder ein CRPS, und eine chronische Entzündung, zum Beispiel von der Hand nach einer Fraktur des Unterarms, habe das seit eineinhalb Jahren. Mhm. Dann ist die Möglichkeit, dass das auch komplett wieder verschwindet, wesentlich größer, als wenn ich jetzt zum Schmerztherapeuten komme und sage, ja, das Ganze geht seit 16 Jahren. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Aber ganz wichtig ist, das, was ja die Intensität ausmacht, das Schlimme ausmacht, das Erlebens ausmacht, ist ja das Leiden daran. Und da kann man schon eine Menge machen und vor allen Dingen können auch Patienten und Patientinnen selbst eigentlich viel machen. Und das ist ja auch sowas, dass sie eben sozusagen dieses Gefühl wieder für, man sagt auch, eine Selbstwirksamkeit bekommen. Also ich kann was machen. Ich bin nicht nur Opfer des Schmerzes. Da passiert schon was. Schmerzfrei ist auch als Label nicht ganz unproblematisch. Vor, weiß ich gar nicht mehr, wie lange es her ist, 20 Jahren, gab es dann die Titulatur für Krankenhäuser, das schmerzfreie Krankenhaus. Ich meine, das ist letzten Endes dann doch, muss man sagen, Unsinn vom Wortsinne her. Aber wie soll das Krankenhaus schmerzfrei sein? Das kann ja nicht sein. Also das ist dann doch mehr aus Marketingaspekten. Wobei die Aktion, die so hieß, gar nicht zu beanstanden ist, aber die Titulatur halte ich bis heute für fehlgeschlagen. Also ein Schmerz, und es ist auch die Frage, ob man es anstreben sollte. Ich meine, man kann jetzt in den physiologischen Bereich gehen und sagen, es gibt ja als ganz seltene Erscheinung auch Menschen, wenige zum Glück, die haben mehr oder minder keine Schmerzempfindung. Die werden in der Regel nicht alt, weil denen diese Warnfunktion des chronischen, des akuten Schmerzes fehlt. Also das ist ja, also man hat ja ursprünglich immer gesagt, der akute Schmerz, der hat eine Warnfunktion, deswegen ist der gute Schmerz, und der chronische, der hat die verloren, den brauchen wir eigentlich gar nicht, das ist der schlechte Schmerz, das ist bestimmt so einfach, aber zumindest der Punkt ist auch nicht völlig falsch, den gibt es schon. Und wenn ich gar keine Schmerzempfindung habe, dann habe ich nachweislich ein Problem, überhaupt durchs Leben zu kommen. Und gleichzeitig ist ja auch die Frage, wenn es diese Art von Empfindung gar nicht gibt, ob das nicht auch ein Problem darstellt, um im weitesten Sinne Gut und Böse, Erstrebenswertes, Abzulehnendes und so weiter, um das überhaupt erleben zu können.
Ja, also die Voraussetzung ist ja völlig klar, dass in diesem Sinne Schmerzempfinden ja auch ein ganz wichtiger Überlebensmechanismus ist, um überhaupt auch zwischen guten und Gefahren, guten Dingen und Gefahren unterscheiden zu können. Aber ich höre eine wichtige Botschaft durch, die ich gerade nochmal zum Leuchten bringen will, weil wir sind schon durchaus auch am Ende unserer Gesprächszeit. Das war natürlich auch ein bisschen provokativ, dass das ja vielleicht eine falsche Zielvorstellung in Anführungsstrichen ist, dass man denken müsste, man müsste in allem schmerzfrei sein, aber ihre Arbeit ist eine ganz grundlegende und wichtige, Menschen eben mit chronischen Schmerzen unterschiedlicher Formen das Leben ein Stück leichter, erträglicher zu machen. Und ich habe deutlich das Stichwort der Selbstwirksamkeit herausgehört, wo sie auch einen Weg finden, bei allem, was im wahrsten Sinne des Wortes wehtut, damit umzugehen. Herr Professor Witte, für den Moment, ich merke, es gibt ganz viele Anknüpfungspunkte, wo wir uns vertiefen könnten, wo wir nachspüren könnten. Ich hoffe, das ergibt sich nochmal zu einem anderen Zeitpunkt. Ein bisschen sind wir natürlich immer in Raum und Zeit beschränkt. Das ist jetzt der Punkt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen und das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.